Tito Sommer. Als wir nun endlich mit unserem amerikanischen Wagen einfahren, einem tiefbraunen Chevrolet, schokoladefarben könnte man sagen, brennt die Sonne unbarmherzig auf die Kleinstadt, hat die Sonne die Schatten der Häuser und Bäume beinahe restlos aufgefressen. Zur Mittagszeit also fahren wir ein, recken unsere Hälse, um zu sehen, ob alles noch da ist, ob alles noch so ist wie im letzten Sommer und all die Jahre zuvor. Wir fahren ein, gleiten durch die mit majestätischen Pappeln gesäumte Straße, die Allee, welche die Kleinstadt vorankündigt, und ich habe es nie jemandem gesagt, dass mich diese zum Himmel strebenden Bäume in einen schwindelerregenden Zustand versetzen, einen Zustand, der mich mit Matteo kurz schließt, der Taumel, dem ich verfalle, als Matteo und ich uns endlos im Kreis drehen, auf der schönsten Lichtung des Dorfwaldes, innig, seine Stirn auf meiner. Später dann Matteos Zunge, die eigenartig kühl ist, seine schwarzen Körperhaare, die sich so an seine Haut schmiegen, als wären sie ihrer hellen Schönheit völlig ergeben. Als wir an den Pappeln vorbeifahren, mir dieses Flirren den Verstand raubt, unser schokoladefarbenes Schiff geräuschlos von einem Baum zum nächsten gleitet, dazwischen die Luft der Ebene, die sichtbar wird. Ich kann sie sehen, die Luft, die jetzt stillsteht, weil die Sonne so erbarmungslos ist, da sagt mein Vater zur Klimaanlage hin, immer noch alles genau gleich. Mit kleiner Stimme, sagt er, hat sich nichts verändert, gar nichts. Ich frage mich, ob sich mein Vater eine Truppe von professionellen Gärtnern wünscht, die zumindest die Äste zurechtstutzen, dem Wildwuchs Zivilisation entgegensetzen oder die mit effizienten Maschinen, die die Kleinstadt vor ankündigenden Pappeln fällen, ein für allemal. Und wir würden auf einem dieser Strünke sitzen, mit unseren Blicken die Ebene, die sich mit Mittagshitze vollgesaugt hat, beherrschen. Und mein Vater, der sogar einen Strunk besteigen müsste, sich einmal um die eigene Achse drehen würde, um dann mit der bitteren Stimme eines Menschen, der spät, aber besser spät als nie, Recht bekommt, zu sagen, endlich sind diese verdammten, staubigen Bäume weg. Niemand weiß, was mir diese Bäume bedeuten. Die Luft zwischen den Bäumen, die man genau sehen kann. Und nirgends sind die Bäume so verheißungsvoll wie hier, wo die Ebene ihnen Platz lässt. Und ich wünsche mir auch diesmal stehen zu bleiben, mich an einen dieser Stämme zu lehnen, meinen Blick zu heben, mich von den raschen kleinen Bewegungen der Blätter verführen zu lassen. Und ich bitte meinen Vater auch diesmal nicht anzuhalten, weil ich auf die Frage, warum, keine Antwort wüsste, weil ich vieles erzählen müsste, ganz bestimmt aber von Matteo, um zu erklären, warum ich ausgerechnet hier anhalten will, so kurz vor dem Ziel. Unser Wagen, wie von einer geheimen Kraft gezogen, fast immun gegen die Unebenheiten der Straße, fährt also weiter. Und bevor wir endgültig ankommen, haben wir noch ein weiteres Mal ein »Hat sich nichts verändert« zu passieren, muss die Zivilisation noch einen Rückschlag, heißt einen Stillstand hinnehmen, und wir Kinder drücken linke Hand unsere Gesichter gegen die Scheibe, die erstaunlich kühl ist, sehen mit ungläubigen Augen Menschen, die in einem Berg von Müll leben. »Hat sich nichts verändert«, sagt mein Vater, »Hütten aus Wellblech, Gummi, zerzauste Kinder, die zwischen Autowracks und Haushaltmüll spielen«, als gäbe es nichts Normaleres. Was ist mit den Scherben, will ich fragen, mit der Nacht, die einbricht, wenn die Schatten sich bewegen, wenn all die Dinge, die in einem heillosen Durcheinander daliegen, lebendig werden? Und ich vergesse in einem winzigen Augenblick die Pappeln, Matteo, das Flirren, den Chevrolet, und die schwarze Nacht der Ebene umhüllt mich mit ihrer ganzen zerstörerischen Kraft. Und ich höre sie nicht, die Lieder der Zigeuner, die vielbeschworenen, bewunderten. Ich sehe nur die gierigen Schatten im Dunkeln, von keiner Straßenlaterne vertrieben. Und mein Vater schielt aus dem Fenster, schüttelt den Kopf, hustet seinen trockenen Husten. Er fährt so langsam, dass man meinen könnte, er werde unseren Wagen in wenigen Augenblicken zum Stillstand bringen. Schaut euch das an, sagt er und klopft mit dem Zeigefinger gegen das Seitenfenster. Ich erinnere mich an ein Feuer, dessen Rauch sich verirrt. Ich, die die schmutzstarren Gesichter aufnimmt, die scharfen Blicke, die Lumpen, Fetzen, das über den Müllbergen zitternde Licht. Ich verlängere meinen Blick, als müsste ich das alles verstehen, diese Bilder von Menschen, die keine Matratzen haben, Betten schon gar nicht, sich deswegen nachts vielleicht in die Erde eingraben, in die tiefschwarze Ebene, die jetzt, im Sommer, von Sonnenblumen nur so strotzt, sich im Winter dann so preisgibt, dass man sich ihrer erbarmt. Erde, nichts als Erde, die im Winter von einem zentnerschweren Himmel erdrückt wird, die, wenn der Himmel sie in Ruhe lässt, zu einem Meer wird, windstill. Ich habe es nie jemandem gesagt, aber ich liebe diese Ebene, die sich zu einem trostlosen Strich verdünnt, nichts, das sie einem schenkt. Vollkommen allein in dieser Ebene, von der du nichts wollen kannst, auf die du dich höchstens legen kannst mit ausgebreiteten Armen, und das ist der Schutz, den sie dir gewährt. Wenn ich gesagt hätte, dass ich Matteo liebe, einen Sizilianer, der ein paar Wochen vor den Sommerferien in unsere Klasse hereingeplatzt ist, «Ciao, sono Matteo de Rosa», und sofort bei allen außer beim Lehrer beliebt war, dann hätten wir mich womöglich die meisten verstanden. Aber wie sagt man, dass man eine Ebene liebt, die Pappeln, staubig, gleichgültig, stolz und die Luft dazwischen? Im Sommer, wenn die Ebene um ein Stockwerk gewachsen ist, Sonnenblumen, Mais und Weizenfelder, wo du nur hinblickst. Und man erzählt, dass immer wieder Menschen in den endlosen Feldern verschwinden. Wenn du nicht aufpasst, packt dich die Ebene und frisst dich auf, sagt man. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass die Ebene ein Meer ist mit eigenen Gesetzen. Diese armen Dinge, sagt meine Mutter, als würden wir Fernsehen. Und statt dass wir den Sender wechseln, fahren wir vorbei. Fahren wir weiter in unsere Kühlbox, die eine Stange Geld gekostet hat und so breit macht, als würde die Straße uns gehören. Und mein Vater dreht das Radio an, damit die Musik das Niedrige in einen tänzerischen Takt verwandelt, den Klumpfuß der Wirklichkeit augenblicklich heilt. Komm hierhin, geh nicht dorthin, komm hierhin, mein Herzchen, und gib mir ein Küsschen. Diara ida, nemen oda, diara ida si vatschkemisch, odjai tschokot. Mit einem Geräusch, das nicht der Rede wert ist, fahren wir über die Gleise, am schiefen, rostigen Schild vorbei, das seit Ewigkeiten den Namen der Kleinstadt tragen muss. Wir sind da, sagt meine Schwester Nomi, zeigt zum Friedhof, in dem eine auffallende Ungerechtigkeit herrscht. Gräber, um die sich niemand kümmert. Einfache, von Unkraut überwucherte, kaum mehr erkennbare Holzkreuze. Jahreszahlen, Buchstaben, die fast nicht zu entziffern sind. Wir sind da, sagt Nomi. Und in ihren Augen zeigt sich die Angst, irgendwann in den nächsten Tagen den Friedhof besuchen zu müssen, hilflos an Gräbern zu stehen, sich für die Tränen der Eltern zu schämen, auch weinen zu wollen, sich vorzustellen, dass da unten im Sarg der Großvater väterlicherseits liegt, die Großmutter mütterlicherseits, die wir, Nomi und ich, nie kennengelernt haben, Großonkel und Großtanten, die Hände, die einem in solchen Momenten immer im Weg sind, das Wetter, das in solchen Momenten immer unpassend ist, würde man weinen, wüsste man wenigstens, wohin mit den Händen. Gladiolen und zarte Rosen neben Gräbern, die mit Steinplatten bedeckt sind. Die Toten, deren Namen in Stein eingraviert sind, leserlich bleiben für die Nachwelt. Die Steinplatten, die ich nicht mag, weil sie die Erde der Ebene erdrücken, die darunterliegenden Seelen am Fortfliegen hindern. Unsere Familie mütterlicherseits und väterlicherseits, die unter Steinplatten begraben liegt. Schlimmstenfalls fehlen die Blumen, die gelben und rosaroten Rosen, die Gladiolen. Aber die Gräber, mit Steinplatten überdeckt, verwahrlosen nicht, auch wenn sie niemand besucht, auch nicht an Allerheiligen, nicht einmal an Allerheiligen, sagt meine Mutter, wenn irgendeine Cousine sie anruft, ihr mit gepresster Stimme mitteilt, dass außer ihr niemand auf dem Friedhof war, um ein Lämpchen für die Verstorbenen anzuzünden. Wenigstens verwahrlosen die Gräber nicht, sagt meine Mutter dann, und in diesem Satz steckt die tiefe Trauer eines Lebens, das sich nicht einmal um die Toten kümmern kann, weil sie zu weit weg sind, um ihnen wenigstens einmal im Jahr an Allerheiligen Blumen hinzustellen. Weil sich der Tod selten ankündigt, sind wir also fast nie da, wenn jemand unserer Familie in der Vojvodina stirbt. Und wenn uns Tante Manzi oder Onkel Moritz anrufen, weil sie die Einzigen sind, die ein Telefon haben, um uns zu sagen, dass es leider ein Tag der schlechten Nachricht sei, dann wird es merkwürdig still in unserem Wohnzimmer. Möglicherweise gäbe es irgendwas über den Tod zu erzählen, wenn wir da wären, wo all unsere Verwandten leben. Zumindest würden wir zuhören, was man sich über den Verstorbenen erzählt. Und wir wären sicher berührt, wenn Mamika, die mit ihrer Stimme den verborgensten Winkel jeder Seele erreicht, ein Lied singt. Aber weil wir nicht da sind, wo die Menschen 3 Tage lang Abschied nehmen, bevor sie die sterblichen Überreste, wie man sagt, der Erde überlassen, weil wir nur das Telefon haben, eine entfernte Stimme, die bezeugt, dass etwas Unwiderrufliches geschehen ist, bewegen wir uns an diesem Tag der schlechten Nachricht wie Geister. Wir vermeiden es sogar, uns mit Blicken zu berühren. Und ich erinnere mich, dass Vater die gelben Chrysanthemen, die Mutter auf den Wohnzimmertisch gestellt hat, mit einem heftigen Schwung in den Mülleimer wirft, an einem Tag im Oktober 1979, als wir die Nachricht bekommen haben, dass Vaters geliebte Großtante gestorben ist. »Keine Totenblumen«, sagt Vater mit rotem Hinterkopf und der Fernbedienung in der Hand. Ich und Nomi, die die Chrysanthemen seither die verbotenen Blumen nennen, weil wir sie nicht mehr auf den Tisch stellen dürfen. Und wenn wir dann den Friedhof in unserer Heimat aufsuchen, die Gräber unserer Verstorbenen mit Blumen schmücken, sicher nie mit Chrysanthemen, auch wenn es Herbst ist, dann sind wir zu spät gekommen, denke ich. Dann sind wir ein zweites Mal allein mit unserer Trauer. Und wir ahnten damals nicht, dass in wenigen Jahren die Grabsteine umgestoßen, die Granitplatten zerpickelt, die Blumen geköpft werden würden, weil es im Krieg eben nicht reicht, die Lebenden zu töten. Und hätten wir es geahnt, hätten wir vermutlich am Grab unserer Verstorbenen die Köpfe gesenkt, darum gebeten, dass unser leiser Singsang sich zu einem magischen Schutz verdichtet, damit die Toten in ihrer ewigen Ruhe, wie man sagt, nicht gestört würden. Aber wir hätten auch darum bitten können, dass die Regenwürmer, die Engerlinge, die Springschwänze, die Tausendfüßler und Käfer aller Art nicht durch die plötzliche Lichtveränderung wild durcheinander krabbeln und kriechen, um dann nach dieser Störung endlich wieder ins schützende Dunkel zu flüchten. Im Sommer 1987 saßen unsere Eltern im Wohnzimmer nach der Arbeit. Sie beugten sich über das Buch, das ihnen irgendein Beamter mitgegeben hatte, Staatskunde. Und Nomi und ich, wir haben unsere Eltern abgefragt, die Bundesräte, das Parlament, die direkte Demokratie, die Staatsgründung, Fragen zur Schweizer Geschichte. Unsere mit Beinschinken belegten Brote haben Fettflecken hinterlassen im Buch. Und es war ein fester Ablauf. Brote streichen, belegen, ein Tablett mit belegten Broten und Mineralwasser ins Wohnzimmer tragen. Nomi und ich, die die Einbürgerungsprüfung nicht machen mussten, weil wir noch nicht volljährig waren. Föderalismus, sagte Vater, und wir lachten mit butterverschmierten Mündern. Was willst du fördern? Vater, der Demokratie so aussprach, als wäre sie eine schöne, elegante Dame, aber keine Staatsform. Wenn einem etwas wichtig ist, dann muss es schön klingen, elegant. Fragen, die Nomi und ich nicht beantworten konnten. Halbkantone, was soll denn das sein? Entweder gibt es Kantone oder nicht. Und wir haben nicht nur gelacht, sondern uns auch die Köpfe zerbrochen, weil uns die Sprache immer wieder in die Quere kam. Namen wie General Gison, wie soll ich mir das bloß merken? Rätoromanisch, nicht radromanisch. Nomi, die sagte, bin ich froh, dass ich die Prüfung nicht machen muss. Und es war ein verregneter Tag, an dem wir unseren Eltern Glück wünschten. Und wir waren nicht überrascht, dass sie schweigend nach Hause kamen. Nicht geschafft, sagte Mutter, wir müssen noch mal hin. Ein paar Fragen hätten sie gar nicht verstanden. Wie soll man da antworten, wenn man die Frage nicht versteht? Mutter, die der Prüfungskommission ein besonders ausgefallenes Strudelrezept aufgetischt hatte, weil sie das Wort Suddel nicht gekannt hat, das schweizerische Wort für Fresszettel. Die Beamten, die ihr angeboten haben, sie könne sich auf einem Suddel Notizen machen. Und es ist merkwürdig, dass wir ausgerechnet an diesem Abend Monopoly spielen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel je irgendjemand von uns gemocht hat, ich glaube nicht. Auf jeden Fall steht das Spielbrett auf dem Tisch. Wir würfeln, kaufen. Vater wird ein paar Mal hintereinander ins Gefängnis geschickt. Wenn wir etwas zusammen gespielt haben, dann Karten, meistens Rome. Und Mutter hat beim Spielen sehr oft gewonnen. Und Vater hat sich in allen Farben über ihr Spielglück geärgert. Aber an diesem Abend geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren beim Spielen, sondern darum, dass in unseren eigenen vier Wänden die überreifen Früchte wieder einmal aufplatzen. Vaters witzig abschätzige Bemerkungen über die Käsigen, die Schweizer, die Herzspezialisten hinter den Alpen, diesen ausgehungerten Quark, den sie hier haben, der schmeckt doch gar nicht, sagt Vater, den schmiert sich höchstens so eine Hi-Hi-Hi-Hi-Hausfrau ins Gesicht, sagt er, würfelt eine Sechs und kauft sich ein Häuschen in Freiburg, das ist bestimmt fehlinvestiert, sagt Nomi. Und wisst ihr, jetzt spreche ich als Metzger zu euch, warum die Schweizer alles bis zur Unkenntlichkeit verhacken müssen. Für den Schweizer gibt es nichts Schlimmeres als Fettaugen. Wenn ihn so ein Fettauge anschaut, dann sieht er schon einen Zeigefinger. Denk an dein Cholesterin, ja. Und die Hausfrauen, die noch um 11 Uhr in den Cafés rumsitzen mit ihren frischen Frisuren, wenn sie zusammen hücklet, sitzen, besprechen, was sie als nächstes für einen Kurs besuchen oder wo sie im nächsten Winter in die Skiferien fahren. Mutter, die die Wasserwerke, die Elektrizitätswerke und Bergbahnen kauft und vielleicht auch gerne einmal einen Kaffee getrunken hätte am Vormittag in einer Cafeteria. Sollen wir überhaupt noch weiterspielen, frage ich. Warum nicht? Wir haben ja erst gerade angefangen. Und wisst ihr, was im Cervela alles drin ist, in der Nationalwurst der Schweizer? Viel, viel Eis und Schwartenmagen, viel, viel billiges Gewürz. Dann wird das alles schön klein gehackt, vermanscht, weil die Schweizer nicht wissen wollen, dass sie Tiere essen. Und am Schluss hat man so ein hellbraunes Wurstli vor sich und sieht nichts mehr von der Wahrheit. Vater, der sich in Freiburg und in La Chaux-de-Fonds ein Hotel kauft, das lohnt sich nie, sagt Nomi. Mal sehen, antwortet Vater. Aber wer will das schon wissen, fragt uns Vater. Und warum wird man hier nie eingeladen und wenn, dann zu Wienerli mit Kartoffelsalat? Warum haben hier die Hunde Vortritt? Und Nomi und ich, wir lachen, weil Vater einem imaginären Hund einen Fußtritt verpasst. Hier kannst du zugrunde gehen und die organisieren dir noch ein korrektes Begräbnis. Vater, der in der Vojvodina nicht aufhört zu betonen, dass in der Schweiz alles seine richtige Ordnung hat, da weiß man, wo die Straße anfängt, wo der Bürgersteig und keine Bäume, die kreuz und quer wachsen. Und Vater würfelt über den Tisch hinaus, wischt mit dem Arm über das Spielbrett. Vater, der doch keine Lust mehr hat, weiterzuspielen, weil er jetzt lieber schwärmen will von den Errungenschaften der eigenen Kultur. Unser Quark ist doch ein Quark der Superlative, körnig, aromatisch. Unsere Paprikawürste, die sind weltberühmt, hört mal. Sogar amerikanische Filmstars essen unseren Kolbas. Und wir Vojvodiner Ungarn sind ja noch viel gastfreundlicher als die Ungarn, die in Ungarn leben. Unsere Sprache, die allen Studierten immer noch ein Rätsel ist. Mutter, die Vater plötzlich unterbricht, mit einer feinen Stimme sagt, es sei unangenehm, ständig zu schwitzen, wenn man Deutsch spricht. Und wahrscheinlich schwitze man so, weil man wisse, dass man falsch spreche, auch wenn man sich noch so Mühe gäbe. Und Mutter schaut uns alle der Reihe nach an, mit offenen Augen, als habe sie gerade etwas Schockierendes begriffen. Und das Spielbrett liegt vor uns, das Papiergeld, die Figuren, die Würfel. Mutters Worte, die mitten ins Herz treffen und zeigen, was Vaters Überhebungen im Grunde sind, nämlich die Hilflosigkeit gegenüber erlittenem Schmerz. Enttäuschungen, die sich hinter diesen Sprüchen verschanzen. Und es gäbe so viel zu sagen über den Kurzschluss, dass ein Mensch, der in einer Sprache Fehler macht, als dumm gilt. Die Fehler meiner Eltern, die in meinen Ohren eine eigene Schönheit haben. Es wäre die Gelegenheit zu sagen, dass Vater und Mutter, wenn sie Ungarisch sprechen, wie verwandelt aussehen. Und als könnte Nomi meine Gedanken lesen, sagt sie, wir übersetzen euch simultan das nächste Mal, wenn ihr zur Prüfung müsst. Dann musst du nicht mehr schwitzen, Mami. Dann schwitzen die Herren, weil ihnen so viele Wörter um die Ohren fliegen.